Liebe Gemeinde, da saß er nun, ein außergewöhnlicher Patient im Wartezimmer. Im Wartezimmer des portugiesischen Neurologen Antonio Damasio. Das war im Jahr 1982. Der Patient hieß Elliot. Ihm war einige Monate zuvor ein Tumor aus dem Frontalhirn operiert worden. Der Tumor war klein, doch die Folgen tragisch. Aus ihm war ein chronischer Zögerer geworden. Er konnte sich nicht mehr entscheiden. Er hing stundenlang am Autoradio, weil er sich nicht für einen Sender entscheiden konnte. Er konnte kein Wort schreiben, wenn er einen schwarzen und blauen Stift zur Wahl hatte. Elliot war alltagsuntauglich geworden. Sein Intelligenzquotient war unverändert, nur entscheiden konnte er sich nicht mehr. Liebe Gemeinde, Elliot ist ein ganz besonderer Patient. Und doch, wie geht es euch damit, Entscheidungen zu treffen? Vielleicht triffst du große Entscheidungen, wie Partnerwahl, Studienortwechsel, Autokauf, Schokoladenkauf, sehr schnell oder ziemlich langsam. Vielleicht triffst du kleine Entscheidungen, wie Briefmarkenkauf, Restaurantreservierung, Abheftsystem oder eben Schokoladenkauf, sehr langsam oder ziemlich schnell. Wie viel Zeit brauchst du, um eine wichtige Entscheidung zu treffen? Wie viel Zeit braucht man, um sich vernünftig zu entscheiden? Der Kauf eines Gebrauchtwagens kann zur Qual werden. Farbe, Kilometerstand, Kofferraumvolumen, Beinfreiheit, Benzinverbrauch, Schiebedach, ja oder nein? Die Angelegenheit ist komplex und viele Faktoren sind unbekannt, sind unverfügbar. Etwa, ob das Auto vielleicht mehr Zeit in der Werkstatt verbracht hat als auf der Straße. Und außerdem funken andauernd unsere Gefühle dazwischen. Dieses Auto hier scheint besonders sicher, weil mein Vater ist ja die gleiche Marke gefahren. Oder mit jener Marke könnte man vielleicht den Nachbarn beeindrucken. Und beim dritten ist der Verkäufer sympathisch. Wie viel Zeit brauchen wir, um uns zu entscheiden? Forscher beginnen erst zu verstehen, was bei Entscheidungen in uns vorgeht. Und wir werden beeinflusst von Hormonen, von Tricks, von Verkäufern, der eigenen Herkunft, von spontanen Gefühlen. Der Neurologe Damasio unterzog Elliot diversen Tests. Und er kam auf die Erklärung, dass Elliot emotional erkaltet war. Damasio erinnert sich, er sagt in einem Interview, in den vielen Stunden des Gesprächs mit ihm sah ich nie den Hauch einer Emotion. Keine Traurigkeit, keine Ungeduld, keine Frustration. Elliot konnte sich nicht entscheiden, weil sich alles gleich anfühlte. Es hängt also zusammen. Gefühlsarmut und Entscheidungsunfähigkeit bei Elliot. Von der Antike bis ins 20. Jahrhundert war ja die herrschende Meinung, Menschen entscheiden sich rational. Elliot brachte ans Licht, dass ohne Gefühle der Verstand hilflos ist. Das Entscheiden, das Geheimnis guten Entscheidens besteht nun darin, beides, Gefühl und Verstand, miteinander reden zu lassen. Wer Gefühl oder Verstand verliert, der verliert sich im Dickicht der Möglichkeiten. Wie viel Zeit braucht man nun, um sich zu entscheiden? Das ist eine zentrale Frage, wenn wir den Predigttext für den heutigen Sonntag hören. In dem Predigttext geht es um die Berufung der ersten Nachfolger Jesu. Der Text steht geschrieben im Johannesevangelium. Ich lese den Text vor. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Oh, Entschuldigung. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr, wir bitten dich, schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen? Für Andreas und den anderen, dessen Namen wir nicht wissen, geht es sehr schnell. Sie werden von ihrem Lehrer, Johannes den Täufer, unspektakulär auf den vorübergehenden Jesus aufmerksam gemacht. Beiläufig wird auf den hingewiesen, an dem sich die Geschichte ihres Volkes, ja der ganzen Welt, entscheiden wird. Jesus, der Mann aus Nazareth, ein Lehrer mit neuer Botschaft, einer, der Wunder tut, den Ungemütlichen seiner Zeit nachgeht, mit den Ausgestoßenen und Verachteten ist, Freude lebt und verkündet und von seinem Vater im Himmel spricht, aber auch von dem, was uns Menschen von dem Vater im Himmel trennt. Jesus, der Sohn Gottes, erbarmt sich über die Reumütigen und ärgert sich über die Hochmütigen. Wir hören hier von der undramatischen, mal nebenbei erwähnten Andeutung, dass dieser Jesus, der gerade vorbeigeht, die Hoffnung ist, auf die Johannes der Täufer und seine Jünger gewartet haben. Wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden? Andreas und der andere entscheiden sich ziemlich schnell. Sie entscheiden sich ziemlich schnell, Jesus zu folgen, von ihm leben zu lernen, ihn nachzuahmen. Sie folgen diesem Jesus bis zu seinem Tod am Kreuz und erleben seine unwahrscheinliche Auferstehung. Andreas und der andere entscheiden sich, Jesus gegenüber loyal zu sein, sich Jesus gegenüber verantwortlich zu fühlen, Jesus als ihren Meister und Herrn anzunehmen, Jesus zu lieben und ihr Leben neu zu ordnen. Neu zu ordnen im Licht dessen, was Jesus sagt, wie er lebt, was er für wichtig hält, was er für lobenswert findet, was Jesus vielleicht bedauerlich findet. Liebe Gemeinde, wir lesen hier, was wirklich wichtig ist, muss nicht spektakulär sein. Ich möchte auf zwei Teile dieser Geschichte eingehen. Es sind ja zwei Begegnungen, die erzählt werden. Zuerst Andreas und der andere und dann die Begegnung mit Simon, Andreas' Bruder. Zur ersten. Andreas und der andere werden auf Jesus aufmerksam gemacht, gehen Jesus hinterher, bleiben bei ihm, hören und sehen, wer Jesus ist. Liebe Gemeinde, wenn wir beobachten, wie es dazu kommt, es ist spannend, wenn wir beobachten, wie es dazu kommt, wenn Menschen anfangen zu glauben. Wir lesen hier von Verfügbaren und von Unverfügbaren. Also von Dingen, die man gestalten kann, die man beeinflussen, kontrollieren und vorbereiten kann. Dinge, über die man und auch wir verfügen können. Und es gibt Dinge, die wir nicht gestalten, beeinflussen, kontrollieren, vorbereiten können, über die wir nicht verfügen können. Eigentlich noch mehr Dinge, die uns entzogen sind. Eins nach dem anderen. Verfügbar ist, dass Andreas und der andere auf Jesus hingewiesen werden. Sie werden auf Jesus hingewiesen von einem Menschen, dem sie vertrauen, und mit Worten, die für sie Sinn ergeben. Es macht für jene, die mit Johannes dem Täufer zusammen sind, Sinn, wer oder was nun das Lamm Gottes ist. Für Andreas und den anderen taucht anscheinend ein fehlendes Puzzleteil auf, das auf einmal ganz neue Regionen im Puzzle erschließt und den vielen anderen ungeordneten Teilen Sinn gibt. Sie hatten vielleicht Worte aus dem ersten Teil der Bibel im Kopf und im Herzen, in denen einer angekündigt und versprochen wurde, einer, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt werden sollte. Das Lamm Gottes, einer, der wie ein Lamm zum Opfer wird. Das verstehen Andreas und der andere schnell. Ein Opfer, das wieder gut macht, was kaputt gegangen ist. Ein Opfer, das wie eine Brücke über Unüberbrückbarem ist. Ein Opfer, das trägt und erträgt, was ihm auferlegt wird. Ein Opfer, das stellvertretend für einen, für zwei, für viele, für alle Aufsicht nimmt, damit andere freigesprochen werden. Das Lamm Gottes, der Sohn Gottes. Ein Opfer, um wiederherzustellen, wozu der Mensch da ist. Wiederherzustellen, was die Bestimmung aller Menschen ist. Nämlich mit und bei Gott, dem Vater, zu sein. Für Andreas und den anderen machen die Worte vom Lamm Gottes so viel Sinn, dass sie diesem Reiz folgen und Jesus einfach mal hinterhergehen. Liebe Gemeinde, das alles ist noch so überhaupt nicht spektakulär. Wenn wir als greifbar Gemeinde Menschen aus Greifswald einladen, Jesus kennenzulernen, dann tun wir das vermutlich weniger mit den Worten von Johannes dem Täufer, seht das Lamm Gottes. Aber wir tun das genauso wie Johannes der Täufer. Und wir zeigen mit unserem Finger und sagen, sieh, da ist Jesus, der dich liebt, egal was passiert ist. Sieh, da ist Jesus, der von dir weiß, im Guten wie im Schlechten. Sieh, da ist Jesus, der dir nicht von der Seite weicht, auch wenn dich alle, auch deine Liebsten, verlassen. Sieh, da ist Jesus, der dir Kraft und Orientierung im Dickicht der Möglichkeiten schenkt. Sieh, da ist Jesus. Egal, ob beim großen Greifbar in der Stadthalle, bei Greifbar Plus oder bei den Verkündigungen im Ostseeviertel, wir zeigen auf Jesus und reden von Jesus. Und wir wollen so von Jesus reden, dass es für Menschen in ihrem Lebenspuzzle Sinn macht. Wir wollen so von Jesus reden, dass Jesus als das eine Puzzleteil erkannt wird, das all den anderen Teilen, den schon geordneten und ungeordneten, Sinn gibt. Liebe Gemeinde, darüber können wir verfügen. Nämlich, dass wir von Jesus offen und öffentlich sprechen. Wir verfügen auch darüber, dass wir so von Jesus sprechen, dass es für Andreas und andere intellektuell reizvoll, emotional erfahrbar, anregend, irritierend, anschlussfähig an alltägliche Fragen, ihre Erwartungen ernst nimmt oder ihre Hoffnungen ernst nimmt und an diese anknüpft. Und das mag in Greifswald vielleicht in den seltensten Fällen mit den Worten »Sieh, das Lamm Gottes« geschehen. Aber vielleicht mit jenen Worten. Für Jesus bist du kein Verlierer. Du bist genug. Dein Scheitern ist nicht das Ende. Du bist nicht allein. Keine Angst. Du bist kein Sklave deiner Zeit und deiner Aufgaben. Oder nur Mut. Oder du hast es geschafft. Dafür gibt es uns als Gemeinde, damit Menschen von diesem Jesus hören und ihn erleben können. Räume, wo sie diesem Jesus mal versuchsweise folgen, nachfolgen können. Die stellen wir zur Verfügung, wo sie diesen Jesus mal testen können. Mal im Hauskreis oder der Kleingruppe mitgehen, sehen, wie die Menschen dort miteinander umgehen, egal was sie jetzt sagen. Mal der Musik zuhören und mit einigen Menschen reden. Mal beim Großen greifbar herausgefordert, ermutigt, gestärkt oder provoziert werden. Liebe Gemeinde, und dann gibt es jene, die sich schnell entscheiden, Jesus nachzugehen. Und jene, die sich langsam entscheiden, und dann gibt es jene, die sich gar nicht entscheiden. Ich habe es nicht vergessen, wir lesen auch von Unverfügbaren. Den entscheidenden Schritt, der zur Begegnung mit Andreas und dem anderen führt, geht Jesus. Er dreht sich um. Jesus dreht sich um für Andreas, für den anderen, für dich und mich. Er zeigt sich. Er geht auf sie zu. Und das erst ist die Bedingung für die Nachfolge der Jünger. Jesus dreht sich um und lädt Andreas und den anderen ein, bei ihm zu bleiben. Er ist der Einladende, der Gebende. Und in diesem unverfügbaren Schritt wird Glaube geschenkt. Geheimnisvoll. Da schenkt der Geist Gottes. Der einen geht ein Licht auf. Für die andere löst sich ein Knoten. Der nächste empfindet tiefen Trost. Für den anderen werden die inneren Stimmen der Anklage plötzlich leiser. So kann es sich anfühlen, wenn Jesus einem begegnet. Es ist für uns Menschen unverfügbar, ob Glaube entsteht und dass Glaube entsteht. Das können wir weder machen, noch beeinflussen, noch für uns in Anspruch nehmen. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle müssen wir unserer Frage nochmal nachgehen. Wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen? Das eine ist nach der Dauer des Entscheidungsweges zu fragen. Und das andere ist nach dem Subjekt des Handelns zu fragen. Zum einen, für die einen geht es schnell, für die anderen langsam, andere entscheiden sich gar nicht. Und das andere ist, das Subjekt des Handelns klar zu kriegen. Liebe Gemeinde, wir können uns nicht für den Glauben entscheiden. Es ist nicht so, dass ein Mensch sagen könnte, so ab jetzt fange ich an zu glauben. Auf der einen Seite heißt das nicht, dass unser menschlicher Wille ausgeschaltet wird und wir zu Marionetten werden, sondern dass auf geheimnisvolle Weise der Geist Gottes in uns wirkt und auch unser Wollen wirkt. Er ergreift uns. Es liegt an dem Geist Gottes, dass uns Glaube geschenkt wird. Gott sei Dank. Stellt euch vor, dass unser Glaube von uns abhängen wird. Von unserer Entscheidungskraft, von unseren Emotionen, von unserem Verstand. Gott sei Dank sind wir nicht Herr dieser Entscheidung. Und das bewahrt uns vor zwei Fallen. Zum einen, sich über jene zu verwundern, die schon so oft von Jesus gehört haben und diesem Jesus nicht folgen. Es liegt nicht an ihrer Entscheidungsfähigkeit. Das bringt uns aber zu einer viel schwierigeren Frage. Warum es einigen geschenkt wird und anderen nicht? Liebe Gemeinde, das ist uns verborgen. Die zweite Falle ist, dass wir unsere Verkündigung und unser Reden über Jesus als unwesentlich verstehen. Weil wir meinen, ist doch egal, ob wir jetzt was sagen über Jesus oder nicht. Es ist nicht egal, ob wir auf Jesus hinweisen und einladen, Jesus nachzufolgen. Denn Jesus will jedem und jeder begegnen. Dabei will er uns als Mitarbeiter der Freude gebrauchen und noch wichtiger, der Geist Gottes bindet sich an das Wort der Bibel und das will verkündigt werden. Als Christ ist das manchmal frustrierend und ernüchternd. Es ist frustrierend, weil ich nicht verstehe, warum die eine Jesus testet und der andere sich nicht entscheidet. Es ist frustrierend, wenn ich meine, Jesus vor Augen gemalt zu haben und die Andreas in dieser Welt keine Ahnung haben, wovon ich rede. Es ist ernüchternd, wenn ich daran denke, dass mir Menschen sagen, die Jesus nachfolgen, dass sie angefangen haben, sich für Jesus zu interessieren, nicht wegen, sondern trotz meiner Erklärungen. Als Christinnen und Christen. Sind wir von unserem Herrn Jesus Christus in den Dienst genommen, Jesus zu verkünden, von ihm zu erzählen? Was sich in den Herzen tut, das bereitet Gott vor und bewirkt Gott. Das verspricht er. Also können wir beeinflussen, wann, wo und wie biblische Worte unter die Leute kommen für Andreas und andere? Der Heilige Geist macht das Wort in ihnen lebendig und schenkt Glaube. Für die einen wie für Andreas und den anderen ist der Beginn des Glaubens so einschneidend, dass sie sogar Datum und Uhrzeit der Begegnung mit Jesus anführen. Nämlich in der Geschichte lesen wir hier nachmittags ab um 16 Uhr, das ist die 10. Stunde. Für andere Menschen ist der Beginn weniger aufregend, aber nicht weniger wichtig. Was passiert, wenn dieses Wort über Jesus unter die Leute kommt? Davon berichtet ja die zweite Begegnung in unserem Text. Und das ist nun kürzer als der erste Punkt. Wir könnten nun der Vorstellung erliegen, dass Andreas jetzt gezielt auf Simon zugegangen ist, in vollem missionarischen Eifer seinen Bruder für die neue Sache zu gewinnen. Schnell könnten wir dann übertragen und für uns sagen, auch wir sollen mit missionarischem Eifer unsere Schwestern und Brüder gezielt mit Jesus attackieren. Wenn wir genauer auf die Wortwahl im Text achten, entdecken wir ein Wort, das uns zu denken gibt. Andreas teilt seinem Bruder Simon mit, dass er den Retter Israels, der Welt, den Retter seines Herzens gefunden hat. Dieses Mitteilen klingt im griechischen Urtext nüchtern, nach einer gewissen Absichtslosigkeit, nach einer völlig entspannten, freudigen Begegnung, nach einer Gewissheit, dass hinter menschlichem Finden göttliche Regie steckt. Andreas ist einfach mal in sein altes Leben zurückgekehrt und hat es einfach mal weitergelebt. Andreas hat es neu sortiert, neu geordnet im Licht dessen, was er gespürt und verstanden hat in der Gegenwart Jesu. Und dabei ist er vielleicht zufällig auf Simon, seinen Bruder, gestoßen und siehe da, der Geist Gottes war schon vorher da und hat das Seine getan. Andreas muss ihn nicht erst überreden, als wollte er ihn für ein bestimmtes Auto gewinnen. Nein, die Entscheidung hat der Geist in Simon schon vorbereitet. Liebe Gemeinde, wie viel Zeit braucht man, um sich zu entscheiden, Jesus nachzufolgen? Für Andreas und den anderen ging es ziemlich schnell. Für andere geht es langsam und wieder andere entscheiden sich gar nicht. Verstand und Gefühl, beides sind wichtig und notwendig. Und doch lesen wir, dass der Eintritt in die Nachfolge Jesu nicht bei uns beginnt, sondern vorbereitet wird. Das sehen wir bei Andreas, bei dem anderen, bei Simon und bei jenen unter uns, die Jesus folgen. Den entscheidenden Moment der Entscheidung haben wir nicht in der Hand. Nicht für uns und nicht für andere. Weil Jesus sich umdreht. Und das nicht nur damals so war, sondern so ist und so sein wird. Weil Jesus sich umdreht für uns, für dich, für mich, darum beginnt Glaube. Gottes Geist tut etwas Geheimnisvolles in unseren Herzen, aber nicht ohne uns. Was können wir tun? Freudig und gelassen mitteilen, wer uns begegnet ist, wie Andreas. Mutig und beiläufig auf den zeigen, der schon da ist, Jesus. Auf den zeigen, der zur Hoffnung und zur Antwort für Andreas und andere werden kann, so wie Johannes es getan hat. Mutig und bemüht, Jesus darstellen, vor Augen malen, erklären, verkündigen, bewerben, hoffen und beten, dass der Geist bewegt. Wissen, was unseres ist, was verfügbar ist und auch wissen, was wir nicht in der Hand haben. Es ist uns verborgen, warum die einen beginnen, Jesus nachzufolgen und die anderen das nicht tun. Was uns aber nicht verborgen ist, ist, dass Menschen beginnen, Jesus nachzufolgen. Und dazu laden wir ein, mit Herz und Verstand. Wenn es auch euer Wille und euer Gebet ist, dann sprecht mit mir. Amen.